Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr dürft schon mal eure Bibeln aufschlagen. Psalm 84 ist heute unser Gebet, unser Psalm, den wir uns anschauen werden. Ich freue mich schon darauf, mit euch gemeinsam da reinzustarten. Bevor wir das tun, wir als Gemeinde, gerade als Älteste und Diakone, wir haben uns entschieden, wir wollen gern unser Haus zur Verfügung stellen. Das machen wir im Moment ja auch. Wenn ihr unter der Woche hier vorbeikommt, werdet ihr eine ganze Reihe an Kindern hier immer treffen, was sehr, sehr schön ist. Der Falkenclub ist hier bei uns in den Räumen. Und das machen wir ganz bewusst. Wir wollen unser Haus zur Verfügung stellen für Initiativen aus der Stadt, aber natürlich auch für anderes. Und jetzt wollen wir auch Gastgeber sein für eine Evangelium 21 Regionalkonferenz. Vielleicht für diejenigen, die das noch nicht wissen. Was ist Evangelium 21? Evangelium 21 ist ein Netzwerk von Pastoren, Theologen und Gemeinden, die ein großes Anliegen haben, nämlich das Evangelium von Jesus Christus wieder ins Zentrum von Ortsgemeinden zu bringen, weil diese Initiative eben davon überzeugt ist, dass das Evangelium allein Veränderung schafft. Und deshalb werden wir am 12. November Gastgeber sein von der ersten Regionalkonferenz hier in Unna. Und ihr findet vorne auf dem Tisch auch so Flyer dazu. Und ihr müsst euch dazu anmelden. Also ihr seid genauso, wir sind die Gastgeber, aber ihr müsst euch anmelden. Ja, also vergesst das nicht. Das Thema wird sein, Gottes Idee von Ortsgemeinde entdecken und leben. Und eingeladen sind zum einen Matthias Lohmann, der Pastor aus der FEG München Mitte, und Daniel Knoll, der ist Pastor der Emanuel-Gemeinde in Wetzlar. Und die werden uns vor allen Dingen mit dem Wort Gottes dienen an diesem Tag. Also tragt euch das gerne ein, nehmt einen Flyer mit, ladet andere gerne ein. Wenn ihr irgendeinen Kontakt zu einer Gemeinde, die hier in der Nähe ist, habt, dann gebt gerne Flyer weiter. 12. November. Und jetzt wollen wir auf Gottes Wort hören, Psalm 84, wenn Gott mein Zuhause ist. Ich lese einmal diesen Psalm für uns und lies gerne mit in deiner Bibel. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit leben. Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Das ist Gottes lebendiges Wort. Ich hoffe, dass er seine Wahrheit auf dein Herz schreibt heute Morgen. Stell dir einmal Folgendes vor. Du hast dich auf einen schönen Kinoabend gefreut. Du bist im Kinorama in Unna, dem schönsten Kino weit und breit. Du sitzt im Kinosaal 1, das Popcorn ist bereit, du hast dir noch ein Eis geholt sogar, ja, die netten Leute, die mal reinkommen und Eis anbieten. Und die Werbung geht los und du wartest, okay, jetzt geht der Blockbuster los, auf den du dich schon so lange gefreut hast. Und in dem Moment gibt es einen lauten Knall, alle erschrecken sich und dann ist es für einen Moment ganz still. Und plötzlich erscheinen da Namen auf der Leinwand. Und nach dem Namen jeweils ein Bild. Der nächste Name, das nächste Bild. Und es sind nicht irgendwelche Bilder, sondern spätestens als du merkst, da kommt dein Name und du siehst das Bild, weißt du genau, dass die Bilder das darstellen, was alle Menschen hier im Kinosaal am meisten wollen. Was wäre auf deinem Bild zu sehen? Alle würden es sehen. Was wäre da zu sehen? Nacheinander erscheinen die Namen und die Bilder der Dinge, die du, die ich, die wir am meisten wollen. Was wäre auf deinem Bild zu sehen? Der amerikanische Psychologe Alexander Maslow, von dem wir vielleicht diese Bedürfnispyramide kennen, der hat einmal den Menschen als unaufhörlich wollendes Tier bezeichnet. Und ich mag die Bezeichnung des Menschen als Tier nicht, weil ich glaube, dass sie unbiblisch ist, aber der Gedanke dahinter ist wahr. Maslow macht damit einen Punkt. Der Mensch ist eine Kreatur, die unaufhörlich will. Mensch zu sein bedeutet zu wollen, zu verlangen. Wir sind wollende Kreaturen, weil wir tief in uns nicht von Denken angetrieben sind, sondern von Freude, von Faszination und Begeisterung. Und das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, die uns Gott in seinem Wort über uns Menschen gibt und die auch durch die alltägliche Erfahrung von uns allen bestätigt wird. Ja, die biblische Lehre vom Menschen geht natürlich davon aus, dass wir einen Verstand haben, eine Logik, die uns hilft, abzuwägen, zu differenzieren und rationale Entscheidungen zu treffen. Aber die Bibel macht eben auch sehr deutlich, dass die entscheidendsten Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen unseres Lebens, nicht in den oberen Etagen getroffen werden, sondern im Herzen. Im Herzen. Das Zentrum unserer Existenz. Mensch zu sein bedeutet nämlich nicht in erster Linie eine denkende Kreatur zu sein, sondern eine anbetende Kreatur. Ein anbetendes Wesen. Mensch zu sein bedeutet zu wollen. Und deshalb ist es so entscheidend zu fragen, was willst du? Was willst du mehr als alles andere? Und diese Fragen sind deshalb so relevant, weil wir in unserem Handeln und den wichtigen Entscheidungen unseres Lebens ganz entscheidend von dem bestimmt und gelenkt werden, was wir am meisten wollen. Das, was mein Herz einnimmt, das, wonach ich mich am meisten sehne, das, was mich am meisten freut, weil es für mich wertvoller ist als alles andere, wird meine Biografie prägen. Also, was willst du? Und ich könnte auch fragen, wo ist dein Herz zu Hause? Wir haben heute einen ganz besonderen Psalm vor uns. Spurgeon nannte Psalm 84 mal die Perle des Psalters. Und ich glaube aus gutem Grund, denn je länger wir diesen Psalm lesen, werden wir merken, dass er uns zum Herzen von authentischem Glauben führt. Dieser Psalm macht keinen Spaß. Er wirkt erstmal wie ein Wohlfühlpsalm, aber je länger man ihn auf sich wirken lässt, fängt er an, deinen Glauben zu kritisieren. Deine Form, wie du deinen Glauben lebst, zu kritisieren und zurechtzurücken und durcheinander zu schütteln. Ja, die Söhne Korachs, die diesen Psalm geschrieben haben, waren Musiker am Tempeldienst und sie führen uns mit diesem Psalm wieder zu der Frage zurück, was wir am meisten wollen. Sie bringen uns dazu, darüber nachzudenken, wo unser Herz wirklich zu Hause ist. Und sie zeigen uns, was passiert, wenn Gott unser Zuhause ist. Wenn Gott selbst ist, was wir am meisten wollen. Und wir können nicht genau sagen, wann dieser Psalm geschrieben wurde, aber aus dem, was wir hier lesen, können wir schließen, dass der Psalm in einer nicht ganz einfachen Situation verfasst worden sein muss. Es scheint so, dass der Psalmist weit weg vom Tempel in Jerusalem entfernt ist und aus irgendeinem Grund nicht dahin kann. Ja? Und so sehen wir diese riesige Sehnsucht nach Gott. Und wir sehen eben auch, dass wahres Glück für uns und unser Herz nur in der Nähe und Gegenwart Gottes zu finden ist. Ja, vielleicht ist dir das beim Lesen gerade aufgefallen. Immer wieder kommt dieser Satz, glücklich ist der Mensch, glücklich ist der Mensch. Und der Psalm will uns sagen, wahres bleibendes Glück gibt es nur in der Nähe von Gott. Was ist die Botschaft von Psalm 84? Wenn Gott wirklich mein Zuhause ist, dann wird mein Herz von einer großen Sehnsucht nach seiner Gegenwart bestimmt. Dann kann ich selbst in Wüstenzeiten Erfüllung erleben und dann gibt es nichts Besseres für mich als Gott selbst. Wenn du mitschreiben willst, 3 Punkte. Sehnsucht im Herzen, Segen im Tränental und Freude an der Türschwelle. Nochmal, Sehnsucht im Herzen, Segen im Tränental und Freude an der Türschwelle. Sehnsucht im Herzen. Findest du nicht auch, dass die ersten Verse fast wie eine Liebeserklärung klingen? Schaut mal, wie er sein Gebet hier beginnt. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Er kann nicht an den Gottesdiensten in Jerusalem teilnehmen und das beschäftigt ihn. Es macht ihn richtig fertig. Er liebt es, Gott mit seinen Geschwistern zu begegnen. Er liebt es, die besondere Gegenwart Gottes zu erleben, wenn das Volk Gottes sich versammelt und seinen König anbetet. Und deshalb ist er fast ein bisschen neidisch auf die, die dort sein können. Er ist sogar neidisch auf die Vögel. Auf die Vögel, die in den Dächern des Tempels sich Nester bauen und so ganz nah dran sind. Am liebsten wäre er auch einer dieser Vögel. Und deswegen sagt er in Vers 5, glücklich sind die in deinem Haus wohnen. Glücklich sind sie. Und wir dürfen das, was der Psalmist hier sagt, nicht falsch verstehen. Der Psalmist sehnt sich nicht nach dem Tempel, also nach dem Gebäude. Er sehnt sich nach Gottes Gegenwart. Der Psalmist beginnt mit den Worten, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr? Und wie lieblich kannst du auch übersetzen, wie kostbar oder wie wertvoll. Und der Tempel in Jerusalem ist für ihn deshalb so wertvoll, so kostbar, weil Gott verheißen hatte, dort in ganz besonderer Weise zu wohnen. Ja, Gott ist überall, auf jeden Fall. Er ist mit dir, wenn du unterwegs bist. Aber Gott hat seine besondere Gegenwart verheißen, dort, wo sich sein Volk sichtbar versammelt. Das hat er verheißen. Warum ist der Tempel also so wertvoll für ihn? Weil Gott für ihn so wertvoll ist. Weil Gottes Gegenwart für ihn so wertvoll ist. Und das ist der Grund für seine riesige Sehnsucht, die hier zum Ausdruck kommt. Es ist schon fast eine existenzielle Sehnsucht. Hast du das gemerkt? Sein Körper spürt diese Sehnsucht schon. Er sagt nicht einfach nur, ich sehne mich nach dir. Es schmachtet meine Seele nach dir. C.S. Lewis hat das gesagt, das ist nicht einfach nur Liebe zu Gott, das ist Appetit nach Gott. Das ist Hunger nach Gott. Und dass Gott tatsächlich im Zentrum dieser Sehnsucht steht, wird spätestens in Vers 3 deutlich, in der zweiten Hälfte. Schaut mal, was er da sagt. Mein Herz und mein Körper, sie jubeln dem lebendigen Gott zu. Also das, wonach ich mich sehne, wird auch das Objekt meiner Freude und Anbetung sein. Hast du mal gemerkt, wie sehr die Sehnsucht nach Gott die Psalmen durchzieht? Da ist ein Durst, ein Hunger, ein Verlangen, die durchgehend aufflackern. Psalm 63, Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren Land ohne Wasser. Psalm 42, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen vor sein Angesicht? Kannst du etwas mit dieser Sehnsucht anfangen? Kennst du diese Sehnsucht? John Piper, der viel über Sehnsucht nach Gott geschrieben hat, hat einmal in einem seiner Bücher diesen Satz verfasst. Es verwundert mich sehr, wenn Menschen, die behaupten, an Gott zu glauben, so leben, als würde es ausreichen, ihm 2% ihrer Aufmerksamkeit zu schenken. Beschreib das dein Leben. Beschreib das die Art, wie du deinen Glauben lebst. Gott kriegt 2, vielleicht 5, vielleicht 15%. Hast du Sehnsucht nach Gott? Weißt du, ich frage dich heute Morgen nicht, ob du an Gott glaubst. Das würden wahrscheinlich viele sehr schnell mit Ja beantworten. Ich frage dich auch nicht, ob du einmal eine Entscheidung für Gott getroffen hast, ob du getauft worden bist. Auch das würden die meisten bejahen. Was ich dich frage auf Grundlage von Psalm 84 ist ganz einfach. Ist da ein Hunger in deinem Herzen nach der Gegenwart deines Gottes? Ein Hunger nach mehr von Gott? Ein Durst, der dein Herz und deine Gedanken immer wieder packt und dich dazu treibt, Gottes Nähe zu suchen. Das ist eine Frage, die viel tiefer geht als glaubst du an Jesus, oder? Wisst ihr nämlich, was das Problem bei dieser Frage ist? Sehnsucht kann man nicht gut vortäuschen. Man kann sie nicht gut vorspielen. Es ist etwas, was so tief in uns drin ist. Unser Herz bestimmt. Äußere Frömmigkeit können wir super darstellen. Wir können super fromm aussehen und keine Sehnsucht nach Gott haben. Sehnsucht kann man nicht gut vortäuschen, aber sie zeigt sich unmittelbar in deinem Leben. Wenn du siehst, dass jemand Sehnsucht hat, wenn du weißt, jemand hat Sehnsucht, dann siehst du es auch bei ihm. Das, wonach ich mich sehne, bestimmt meine Gedanken, es formt meine Emotionen, es beeinflusst meine Entscheidungen, meine Prioritäten und sogar den Einsatz meiner Zeit. Ja, woran erkennt man einen Menschen, der Sehnsucht nach Gott hat? Es ist ein Mensch, der so einen Hunger danach hat, Gott zu begegnen, dass er jede Möglichkeit nutzt, um Gottes Gegenwart zu suchen, ob alleine oder mit anderen zusammen. Es ist ein Mensch, der alles andere zur Seite schiebt, nur um die Nähe seines Gottes zu erleben. Es ist ein Mensch, dessen Hunger und Durst nach Gott so groß ist, dass er bereit ist, auf Komfort, Ausschlafen am Sonntagmorgen, Spaß zu verzichten, nur um seinem König zu begegnen. Wenn du mich fragen würdest, was ich für eine der großen Krankheiten unseres Herzens halte, dann ist es das: zu wenig Durst. Oder andersherum, zu viel Durst auf das Falsche. Zu wenig Durst. Warum verzichten wir auf Zeit im Gebet? Warum vernachlässigen wir Gottes Wort? Warum verzichten Christen freiwillig auf Gottesdienst, wo Gott seine Gegenwart ganz besonders verheißen hat? Warum? Nicht, weil unser Alltag zu voll ist. Wir haben zu wenig Durst. Wir trinken woanders. Wir trinken woanders. Und unser Bauch ist voll. Und wir haben keinen Durst. Zu wenig Durst. Unser Herz hat angefangen, woanders zu trinken. Unser Herz ist nicht mehr bei ihm, sondern woanders zu Hause. Es gibt etwas, was für uns lieblich geworden ist. Oder kostbarer als Gottes Gegenwart. Denn genau das bringen wir mit Sehnsucht zum Ausdruck. Was bringe ich mit Sehnsucht zum Ausdruck? Dass mir etwas ganz besonders wertvoll ist. Und deshalb glaube ich, dass es Gottes Groß, was Gott von dir und mir will, ist nicht zuerst dein Dienst Woche für Woche. Es ist nicht mal dein Gehorsam. Es ist dein Durst nach ihm. Dein Hunger nach ihm. Denn das lässt Gott groß aussehen, wertvoll aussehen. Hunger nach ihm. Das macht deutlich, dass er für dich bedeutend ist und wertvoll. Wenn mein Herz bei Gott zu Hause ist, dann wird mein Herz von einer großen Sehnsucht nach ihm bestimmt sein. Und vielleicht trete ich damit dem einen oder anderen auf die Füße, aber ich sage, wie es ist, dass wir als Christen freiwillig auf die Zeit verzichten, für die Gott ganz besonders verheißen hat, dort zu sein, dort zu wohnen, dort, wo sein Volk sich sichtbar versammelt, an diesem einen Tag in der Woche, wenn wir freiwillig darauf verzichten, weil uns Komfort, Ausschlafen und etwas anderes wichtiger ist, dann liegt das nicht daran, dass wir zu gestresst sind, zu busy sind. Wir sind nicht durstig genug. Es gibt anderes, was uns besser schmeckt. Sorry, wenn du dich auf eine angenehme Predigt heute gefreut hast. Es steht einfach hier. Dann lass uns weitergehen. Keine Angst, es wird auch noch ermutigend. Der zweite Punkt. Wir kommen zum zweiten Teil des Psalms, ab Vers 6. Segen im Tränental. Hast du schon mal Menschen getroffen, die eigentlich gar nicht glücklich sein dürften, aber es trotzdem sind? Einer dieser Menschen ist für mich eine Frau, die ich beachtlich finde, und das ist Joni Erickson Tada. Joni ist eine 72-jährige Autorin, die schon seit vielen Jahren infolge eines Badeunfalls querschnittgelähmt ist und deshalb im Rollstuhl sitzt. Und vor einigen Jahren erkrankte sie dann auch noch an Brustkrebs. Durfte Heilung erleben, nur um 2019 wieder an Krebs zu erkranken. Sie ist durchgängig auf Hilfe angewiesen und trotzdem scheint diese beeindruckende Frau eine tiefe Zufriedenheit und Ruhe auszuzeichnen. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf einen Artikel von ihr gestoßen mit dem Titel »Mein ungewöhnlicher Weg zum Glück«. Und hört mal, was sie schreibt. Das ist jetzt ein längerer Absatz, ich möchte den unbedingt lesen, weil mich das so gepackt hat. Hört mal, was sie schreibt. »Wenn die Schmerzen mich in der Nacht aufwecken, dann schaue ich auf die Uhr. Sehe ich, dass es noch mitten in der Nacht ist, versuche ich zu atmen und langsam wieder einzuschlafen. Ist es aber 4 Uhr morgens, lächle ich. Jesus hat mich aufgeweckt, damit ich Zeit mit ihm haben kann, noch bevor ich im Rollstuhl sitze. Brauche ich mehr Schlaf? Natürlich. Werden meine Schmerzen nachlassen? Sehr unwahrscheinlich. Aber um 4 Uhr morgens gibt es etwas, was wichtiger ist, und es macht mich glücklich, darüber nachzudenken, dass ich zu denen gehöre, die noch vor dem Sonnenaufgang Zeit mit Jesus haben. Das ist gar nicht einfach, wenn du an so viele Geräte angeschlossen bist und so viele Kissen um dich herum hast. Und so liege ich da und bitte ihn lautlos, mir meine Sünde zu vergeben, die Leere in mir zu füllen und mir mehr von seiner Herrlichkeit zu zeigen. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass er mich hört und sieht, neben den vielen Tabletten, den Schläuchen, gestützt durch Kissen, mit schwerem Atem. Und wenn meine Pflegerin am Morgen zu mir kommt, die Vorhänge zur Seite zieht, die Kissen wegnimmt und mich von den Schläuchen befreit, dann fragt sie mich regelmäßig, Joni, wie hast du geschlafen? Worauf ich immer antworte, nicht wirklich gut, aber ich bin so glücklich. Segen im Tränental. Das Zeugnis von dieser Frau passt so gut zu dem, was wir im zweiten Teil des Psalms lesen. Schaut mal, was hier steht. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch ein Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Ja, anders als bei den anderen beiden Abschnitten beginnt dieser Abschnitt mit der Aussage über Glück. Und das passt so gut, weil wir sind hier mitten im Psalm, mitten im Leben. Mitten im Leben. Mit all seinen Herausforderungen von Leid, Schmerz, Verlust und Tränen. Und Psalm 84 zeigt uns, es gibt ein Glück, das von den Schatten einer gefallenen Welt unberührt bleibt, wenn Gott meine Stärke ist. Wenn Gott mein Zuhause ist. Kinder Gottes gehen durchs Tränental. Durchs Tal der Tränen. Und dieser Gang ist nicht immer einfach. Und das wird auch daran deutlich, dass der Psalmist in Vers 9 plötzlich aufschreit. Er fängt an zu beten. Herr Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es. Ja, die Psalmen sind also nicht lebensfern. Sie verkünden keine Geistlichkeit, die über den Dingen steht. Die Psalmen zeigen uns einen Glauben mitten im Leben. Mitten in den Tälern. Und deswegen habe ich letzten Sonntag auch gesagt, liebe ich den Realismus der Psalmen. Die sind echt. Das ist nicht, da wird nichts geschönt. Sie sind echt. Aber ich liebe auch die Hoffnung der Psalmen. Und diese Hoffnung, dass es ein Glück und eine Erfüllung gibt, die unabhängig von den Umständen besteht. Und das ist die Hoffnung, die wir hier sehen. Schaut mal in Vers 7. Was passiert in dem Tal der Tränen? Es wird zu einem Quellort. Also zu einem Ort, wo Wasser und Leben ist, wo Segen herabfällt wie Regen. Und nicht nur das, in Vers 8 spricht er davon, dass diese Menschen von Kraft zu Kraft gehen. Also sie verlieren nicht ihre Kraft. Jetzt ist die Frage, fragst du dich vielleicht, weil du gerade denkst, ich gehe gerade durch so ein Tränental, wie schaffen diese Menschen das? Wie kann es sein, dass sie dieses Tränental zu einem Quellort machen? Weil sie so einen starken Glauben haben? Nein. Weil sie Gott so fehlerlos nachfolgen? Nein. Die Antwort liegt in Vers 6, weil Gott ihre Stärke ist. Die Quelle ihrer Kraft, weil Gott das Zuhause ihres Herzens geworden ist. Deshalb kann ein Tränental ein Ort des Segens werden. Deshalb verlieren sie nicht ihre Kraft. Wer Gott zum Zuhause seines Herzens macht, ist immer zu Hause. Egal wie dunkel es wird. Wenn dein Herz zu Hause bei Gott ist, kannst du Zufriedenheit, Freude und Kraft erleben, mitten in Wüstenzeiten. Das ist die Botschaft, die Gott für dich und mich hier hat. Es ist möglich, im Tränental Segen zu erfahren. Es ist möglich, in der Wüste Erfüllung zu haben. Es ist möglich, trotz chronischer Krankheit, trotz Querschnittslähmung, trotz Rollstuhl, trotz kurzer Nächte zu sagen, ich bin so glücklich. Es ist möglich. Und wann ist das möglich? Wenn Gott deine Stärke ist. Wenn dein Herz bei ihm zu Hause ist. Und genau das bestätigt der Psalmist über die Menschen, die der als glücklich bezeichnet. Was kennzeichnet sie aus? Schaut mal in Vers 8. Was machen diese Menschen? Sie erscheinen vor Gott in Zion. Was machen sie also? Sie suchen seine Gegenwart. Sie suchen seine Gegenwart. Sie machen sich auf, um ihrem Gott zu begegnen, weil sie in dieser Gegenwart, in der Begegnung mit dem Allmächtigen, neue Kraft bekommen. Die Täler und Wüsten, durch die wir in unserem Leben gehen, können uns extrem viel abverlangen. Das, was du in deinem persönlichen Tal erleben musst, kann über deine Kräfte hinausgehen. Du kannst psychisch, physisch und auch geistliche Nöte haben, die dich zum Rand der Verzweiflung treiben. Aber Gott sagt dir hier zu, dort, wo deine Kraftlosigkeit und Leere so richtig sichtbar wird und du anfängst, darunter zu leiden, da kannst du trotzdem eine Erfüllung und ein Glück erleben, die nicht von dieser Welt sind. Wie hast du geschlafen? Nicht wirklich gut. Aber ich bin so glücklich. Und hier kommt eine sehr, sehr gute Nachricht für dich und mich, denn wir stehen auf der anderen Seite des Kreuzes. Wenn du Gottes Kind bist, dann hat Gott dich längst zu seinem Zuhause gemacht. Hat Gott dich längst zu seinem Zuhause gemacht. Sein Geist wohnt in dir. Das bedeutet, er ist immer bei dir. Egal wo du bist. Du bist ununterbrochen umgeben von seiner Gegenwart. Du bist niemals obdachlos. Du bist niemals heimatlos. Er umgibt dich, er trägt dich und er hält dich. Und deswegen gilt dir das, was Alex auch vorhin schon aus Jesaja 58 gelesen hat. Schaut mal diese Zusage. Beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Wir sind noch nicht ultimativ zu Hause. Aber wir erleben deshalb diese Täler und Wüsten, die uns krass herausfordern. Aber weil Gott uns zu seinem Zuhause gemacht hat, weil er mit seiner Gegenwart und Kraft in uns wohnt, ist für uns die Tür zu immer neuer Kraft offen. Unsere Aufgabe, und jetzt wird's spannend, unsere Aufgabe besteht darin, das zu tun, was die Psalmisten hier tun. Sie bringen ihr Herz nach Hause. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Das heißt, sie beten. Ich habe leider nichts Spektakuläres für euch. Sie beten. Sie bringen ihr Herz nach Hause. Bring du dein Herz nach Hause, indem du durch Gebet regelmäßig, unaufhörlich seine Gegenwart suchst. Dort in der Begegnung mit unserem Gott, mit seiner Fülle, erfahren wir neue Kraft und Erfüllung. Wisst ihr, wir haben eine Sache über Gebet vergessen, weil wir immer mehr dahin tendieren zu sagen, Gebet ist das Mittel, durch das ich das bekomme, was ich will. Gebet ist in allererster Linie nicht das Mittel, durch das du bekommst, was du willst, durch das Gott die Lebensumstände verändert. Gebet ist das Mittel, durch das Gott dich verändert. Gebet ist der Moment, wo Gott an deinem Herzen arbeitet, um dich glücklich in ihm zu machen. Dafür ist Gebet vor allem da, um dein Herz und mein Herz zu verändern. Gebet ist dazu da, Gottes Gegenwart zu suchen. Und wenn ich mit dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Geist, Gemeinschaft habe, erfahre ich Erfüllung. Bring dein Herz nach Hause. In dem Moment, wenn wir Gottes Angesicht suchen, wenn wir beten, wird uns bewusst, wer wir sind, wem wir gehören und was uns durch Christus alles gehört. Ja, wir kommen mit unserer Leere und begegnen seiner unermesslichen Fülle. Und auf den Knien vor unserem Gott erkennen wir Stück für Stück, wir sind reicher als Könige. Wir sind reicher als Könige. Und deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber auch zu uns, lasst uns hinzutreten vor den Thron der Gnade, damit wir was empfangen? Das, was wir wollen? Nein, Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Bring dein Herz nach Hause. Bring dein Herz nach Hause. Und dann wirst du merken, es gibt für dich nichts Besseres als Gott. Und das ist unser letzter Punkt. Freude an der Türschwelle. Der mittlere Teil des Psalms endete mit einem Gebet. Der letzte Teil des Psalms beginnt mit einem Gebet. Vers 10. Blicke doch Gott auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Ja, der Psalmist spricht hier über den König. Das Wort Gesalbter ist ein Synonym für den König. Und warum er jetzt hier plötzlich über den König spricht, Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meine Vermutung ist, der König steht stellvertretend immer für das Volk und wenn Gott sich vom König abwendet, wendet er sich auch vom Volk ab. Unabhängig davon, was das hier bedeutet, der Wunsch, der hinter dieser Bitte steht, ist klar und deckt sich mit dem Rest des Psalms. Er bittet Gott weiterhin darum, seine Gegenwart zu erfahren. Wieder streckt er sich nach Gottes Gegenwart aus. Und das merkt man spätestens in Vers 11. Schaut mal, was hier steht. Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Lieber an der Türschwelle stehen, als im Haus der Gottlosen wohnen. Psalm 84 ist ein Bodyguard-Psalm. Wir stehen, Türsteher-Psalm. Wir stehen an der Tür. Das ist für uns besser, als drin zu wohnen. Im Haus des Gottlosen. Und es wirkt an dieser Stelle fast so, als hätte der Psalmist eine Vergleichsstudie durchgeführt. Er hat sich das Beste, das Größte und Wertvollste angeschaut, das die Welt um ihn herum anzubieten hat und kommt zu diesem einfachen und doch so tiefschürfenden Ergebnis. Ein Tag bei Gott ist besser als tausend irgendwo anders. Gott ist besser. Und warum ist Gott besser? Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Sonne und Schild sind im Alten Testament Bilder für Leben, für Glück, für Geborgenheit, für Freude, für Licht. Das alles ist Gott, sagt der Psalmist. Er ist diese niemals endende Quelle all dieser Dinge, nach denen wir uns tief im Innern sehnen. Und deshalb kommt der Psalmist zu diesem Ergebnis. Gott ist besser. Er ist so viel besser. Seit einigen Monaten freuen sich die Fußballfans in Deutschland auf ein ganz besonderes Spiel, das es endlich mal wieder gibt. Es gibt wieder ein Derby hier in der Nähe. Ein Derby zwischen dem BVB und dem Schalke 04. Und alle fiebern der Entscheidung entgegen, weil es jetzt eine Pause gab. Schalke war abgestiegen. Sorry, dass ich das erwähnen muss an alle Blau-Weißen. Ja, alle fiebern dieser Entscheidung entgegen. Wie wird es sein? Wer wird die Oberhand im Ruhrpott haben? Wer ist besser? Wer regiert das Ruhrgebiet? Schwarz, gelb oder blau, weiß. Seit es Menschen gibt, findet in jedem Herzen ein unerbitterliches Derby statt. Und es hat nie aufgehört. Ein Wettkampf findet statt. Ein Wettkampf um die Liebe und Wertschätzung deines Herzens. Es ist der Kampf um die Entscheidung, was wir für besser halten werden. Gott oder irgendwas anderes. Ein Kampf, der nie pausiert und seit 1. Mose 3 jedes Herz betrifft. Adam und Eva wollten etwas mehr als Gott. Etwas war in ihren Augen besser geworden als Gott. Besser als das, was Gott ihnen geschenkt hatte. Und sie griffen danach. Im Herzen des Psalmisten wurde dieser Wettkampf, zumindest jetzt übergangsweise, anders entschieden. Er entschied, Gott ist besser. Gott ist besser. Lieber einen Tag bei dir, Gott, als tausend woanders. Und ob du es glaubst oder nicht, dieser Punkt, Vers 11, ob du das glaubst, entscheidet darüber, wie du leben wirst. Ob Gott besser ist. Besser Gott und sonst nichts, als alles ohne Gott. Besser im dunkelsten Tal mit Gott, als auf dem höchsten Berg ohne ihn. Besser Schmerzen und Leid mit Gott, als Komfort und Sorglosigkeit ohne ihn. Besser Armut mit Gott, als Reichtum ohne ihn. Besser Einsamkeit mit Gott, als Beliebtheit und Anerkennung ohne ihn. Warum? Gott ist besser. Psalm 84 will uns ganz einfach klar machen, du kannst nirgendwo reicher, glücklicher und erfüllter sein als in der Nähe von Jesus. Das gute Leben, das uns durch Werbung, durch Filme und Serien verkauft wird, das gute Leben besteht nicht darin, alles zu haben, was ich mir wünsche. Es besteht darin, Gott zu haben. Auch wenn andere Träume und Wünsche meines Herzens niemals in Erfüllung gehen werden. Und vielleicht liegt hier die zweite Krankheit unseres Herzens. Genau wie Adam und Eva damals schon, trauen wir Gott sehr oft nicht zu, dass er besser ist. Dass sein Wille besser ist für uns. Besser als unsere Wünsche, Träume und Sehnsüchte. Warum klammern wir uns verkrampft an Dinge, die vergänglich sind? Warum treffen wir Entscheidungen, die gegen Gottes Wort gehen? Warum sind wir bereit, doch Kompromisse in der Nachfolge zu machen? Weil wir anfangen zu zweifeln, dass Jesus wirklich besser ist. Dass sein Wille wirklich besser ist. Aber wenn du wissen willst, was christlichen Glauben im Kern ausmacht, was die Essenz christlichen echten Glaubens ist, dann sind es diese drei Worte. Jesus ist besser. Das ist, was der Glaube sagt, wenn ich merke, dass andere Dinge mein Herz für sich haben wollen. Das ist, was der Glaube sagt, wenn ein Mann versucht ist, sein Glück in Alkohol oder Pornografie zu suchen. Das ist, was der Glaube sagt, wenn sich meine Prioritäten so verschieben, dass keine Zeit mehr für Gott, sein Wort und seine Gemeinde ist. Das ist, was der Glaube sagt, wenn eine junge Christin vor der Entscheidung steht, eine Liebesbeziehung mit einem Nichtchristen einzugehen und damit gegen Gott zu sündigen. Jesus ist besser. Egal wie verheißungsvoll, wie attraktiv, wie schön diese Beziehung, dieses Geld, diese eine Sache, dieses Hobby, diese Sünde auch aussehen mag, das ist die Antwort des Glaubens. Jesus ist besser. Vor welcher Entscheidung stehst du gerade? Vor welcher Entscheidung stehst du gerade? Vielleicht stehst du heute ganz einfach vor der Entscheidung, will ich mein Christsein so weiterleben, wie ich es schon jetzt seit Jahren mache? So lauwarm, so ein bisschen dabei und nicht dabei. Und Jesus fragt dich, bin ich in deinen Augen besser? Bin ich in deinen Augen besser als dieses gemütliche Christsein, das du lebst? Vielleicht stehst du vor der Entscheidung, eine Beziehung einzugehen, die aus Sicht von Gottes Wort nicht in Ordnung ist. Und das ist eine harte emotionale Entscheidung, vor der du stehst. Aber glaub mir, und ich wende mich vor allen Dingen an die jungen Menschen unter uns, weil die meistens da herausgefordert sind. Wenn du in diesen Momenten sagst, Jesus ist besser, du glaubst gar nicht, wie groß sein Wert hervorstrahlt. Wenn du bereit bist, auf was zu verzichten, woran dein Herz hängt, und du merkst, Jesus ist besser, und du bekennst das, und du triffst diese Entscheidung auf Grundlage dieses Bekenntnisses, auch wenn dein Herz dir was ganz anderes sagt, Jesus kommt groß raus. Was können wir dafür tun, dass diese Sehnsucht nach Gott wächst? Was können wir dafür tun, dass er in unseren Augen immer größer und wertvoller wird? Und jetzt habe ich wieder was sehr Unspektakuläres für euch. Fang an, seine Gegenwart zu suchen. Ja, vielleicht merkst du, ey, boah, bei mir hat echt das Bibellesen nachgelassen, das Beten nachgelassen. Zum Gottesdienst komme ich nur noch alle 2 Monate. Hey, fang an. Fang an, Gottes Gegenwart zu suchen. Weißt du warum? In Gottes Gegenwart passiert etwas mit deinem Herzen, wenn du es zulässt. Es erwachen neue Prioritäten, sogar neue Emotionen, wenn du in seine Gegenwart kommst. Und wie kannst du das praktisch machen? Suche Gottes Gegenwart für dich alleine in seinem Wort und im Gebet. Finde Wege, Gott zu begegnen in den Zwischenzeiten deines Alltags. Ernähre dein Herz mit der Größe und Schönheit deines Königs. Ja, Bibellesen ist ganz wichtig. Bibellesen und Gebet sind nicht dazu da, damit Gott zufrieden mit dir ist. Bibellesen und Gebet sind dazu da, damit Jesus dir wertvoller wird. Dazu sind die da. Jesus soll dir wertvoller werden, bedeutender werden. Also nimm dir Zeit dafür in deinem Alltag. Und wisst ihr, manchmal sind wir da ja herausgefordert, weil wir sagen, boah, ich hab so wenig Zeit, ich kann nicht so viel lesen. Wisst ihr, ein 3-Gänge-Menü ist super, kann man zwischendurch mal machen. Aber manchmal tun es auch Snacks. Also hier jedenfalls. Manchmal einfach sich den Alltag so gestalten, wo habe ich Zwischenzeiten, wo ich mit Gott beten, wo ich reden kann mit ihm. Wo ich mir ein Kapitel aus der Bibel anhören kann, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Schaff dir Zeiten, schaff dir Raum, um Gott zu begegnen. Werd kreativ. Aber versuch's nicht mit der Ausrede, ich bin einfach zu busy. Das stimmt nicht. Lass dir den Hunger wecken, lass dir den Durst wecken. Und das Zweite ist, schenk dem Gottesdienst am Sonntag neu dein Herz. Schenk dem Gottesdienst am Sonntag neu dein Herz. Kann ich Gott für mich allein begegnen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du solltest aber nicht den Moment verpassen, für den Gott seine Gegenwart ganz besonders verheißen hat. Dort, wo seine Kinder sich versammeln. Erwarte, dass du Gott begegnest, wenn du seinen Kindern begegnest. Das hat er verheißen. Das hat er verheißen. Deswegen schenk dem Gottesdienst neu dein Herz. Was willst du? Mit dieser Frage konfrontiert uns Psalm 84. Und Gott sagt uns durch diesen besonderen Psalm, ich will, dass du mich willst. Mehr als alles andere. Denn ich bin besser als alles andere. Ich will, dass du mich zum Zuhause deines Herzens machst. Außerhalb von Jesus bleibt unser Herz heimatlos und getrieben. Es wird niemals zur Ruhe kommen. Und ich bin mir sicher, dass diejenigen unter uns, die Christen sind, dass es uns bewusst ist, dass unsere Sehnsucht nach Gott nicht groß genug ist. Dass es oft Dinge gibt, die den Kampf in unserem Herzen für sich entscheiden. Aber ich will dich ermutigen, bleib doch nicht einfach da stehen, so bei der Analyse, dass gerade alles echt schlimm ist. Dass du zu wenig Sehnsucht hast, zu wenig Hunger hast nach Gott. Komm doch mit deiner mangelnden Sehnsucht zu Jesus. Bekenne sie vor ihm. Wissend, dass er auch dafür sein Blut vergossen hat. Und wisst ihr, was ich so toll finde? Eine der letzten Dinge, die Jesus seinen Jüngern sagte, war was? Ich habe große Sehnsucht danach gehabt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Egal wie sehr du dich nach Jesus sehnst, wie schwach deine Sehnsucht auch ist, er sehnt sich längst danach. Er sehnt sich längst danach und freut sich darauf, mit dir wieder Zeit zu verbringen. Deshalb komm zu Jesus und lass dein Herz dann zu neuer Sehnsucht ermutigen und füllen. Amen.